Guten Morgen auch von meiner Seite her. Ich möchte gleich zu Beginn fragen, ist es jemandem eine Hilfe, wenn ich Hochdeutsch spreche? Dann kurz bitte die Hand erheben. Gut, dann werde ich auf Hochdeutsch weiterfahren. Jedenfalls versuchen. So. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Und zwar, als ich ein Kind war, hat mein Vater mir gesagt, wenn du jemals einen Wunsch frei hast, dann hole dir ein Schachbrett und wünsche dir auf dem ersten Feld, auf dem ersten Feld ein Reiskorn, auf dem zweiten doppelt so viele, das wären zwei Reiskörner, auf dem dritten dann vier, dann gebe das dann auf dem vierten acht und so weiter und so fort. Und ich als Kind dachte so, was ist das wieder für ein dummer Spruch von meinem Vater? Was soll ich mit einem Stück Reis am Schluss schon anfangen? Und ich weiß nicht, wer von euch die Legende von dem Schachbrett und den Reiskörnern kennt. Kennt die jemand? Ja, ich dachte es mir schon. Das ist nämlich der, der das Schach erfunden hat, hatte damals einen Wunsch frei und er hat sich genau das gewünscht. Was denkt ihr? Wie viel Reiskörner hätte er am Schluss bekommen sollen? Weiß das jemand gerade auswendig? Hätte mich auch gewundert. Es sind 18 Trillionen Reiskörner. Also der Wunsch war dann so groß, dass ihm der König diesen Wunsch nicht erfüllen konnte. Das Fazit ist, es ist eine 18 mit 18 Nullen. Das ist wirklich viel. Ich spreche heute über Multiplizieren Leben. Und jetzt stellt euch einmal vor, dieses Schachbrett wäre mein Leben. Okay, jetzt mache ich da den Reis wieder etwas beiseite. Eine Frau wird in der Schweiz durchschnittlich 85 Jahre alt. Durchschnittlich. Gehen wir mal davon aus, ich bin eine Frau, ich lebe in der Schweiz, ich werde 85 Jahre alt. Und ich habe mit 21 Jahren mein Theologiestudium begonnen. Das bedeutet, stellt euch mal vor, mit 21 bin ich auf dem ersten Feld. Und dann würde genau jedes Feld ein Jahr meines Lebens darstellen. Ich beginne mit einer Person, mit mir. Und jetzt führe ich im nächsten Jahr nur eine Person zu Jesus. Im nächsten Jahr, sagen wir mal, diese Person heißt Susi. Ich führe Susi zu Jesus. Im nächsten Jahr dann führen Susi und ich wieder eine Person zu Jesus. Dann sind wir schon vier. Im nächsten Jahr wieder jede Person führt nur jemanden zu Jesus. Dann sind wir schon 16. Wieder eine Quizfrage. Was denkt ihr? Wie alt bin ich am Schluss, wenn die ganze Welt Jesus Christus als den Herrn und Retter bekennt? Einfach mal geradeaus, was schätzt ihr? Ich starte mit 21 und auf der Welt ist geschätzt 8, glaube Milliarden Menschen. Was schätzt ihr, wie alt bin ich ungefähr? Seid mutig. 50? Sagt jemand etwas anderes? 40? Wer hat 50 gesagt? Ich habe es nur von da. Sehr nahe. 55. Also ich hätte dann noch ein paar Jahre Zeit, noch in meiner Passion die Hände hinter den Rücken und Ferien zu machen, weil alle kennen ja Jesus schon. 55. Also das sind 34 Jahre. Natürlich ist es mir klar, dass es nicht so einfach funktioniert, aber ich möchte euch nur in diesem Beispiel darstellen, was Multiplikation bedeutet. Und das Krasse an diesem Beispiel ist, ich als Tina führe nur jedes Jahr eine Person zu Jesus. Aber Susi muss denselben Auftrag für sich erkannt haben und dann wieder die nächsten. Das bedeutet, diesen Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, muss weitergehen und kann ich nicht alleine durchführen. Anhand von diesem Prinzip. Jetzt, Überraschung, wir haben einen Auftrag. In Matthäus 28, 19, ihr dürft auch gerne eure Bibel hervornehmen, die Sie dabei haben. Die werden wir heute ein paar Mal brauchen. Da steht in Vers 19, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das hat Jesus seinen Jüngern aufgetragen. Das ist auch bekannt unter den Christen als Missionsauftrag. Und ich habe schon erwähnt, dass es nicht reicht, wenn ich das als einzige Person, als meinen Auftrag sehe. Ich glaube, dass dieser Auftrag an uns alle gilt, die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Und dieses Prinzip von ich lerne jemanden und der lernt dann wieder jemanden und das geht immer weiter, sehen wir auch in 2. Timotheus 2,2. Jetzt höre ich auch schon Stimmen in meinem Kopf, die sagen, ja Tina, wir sind nicht alle wie du. Du gehst so auf Leute zu und bist so extrovertiert, das fällt dir ringer. Mag sein, aber Jesus hat diesen Auftrag an seine Jünger gegeben. Die haben unterschiedlichen Charakter und Persönlichkeit, wie wir hier auch. Und ich glaube, dass der Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, unabhängig von Persönlichkeit und Charakter ist. Aber es sieht bei jedem etwas anders aus. Das glaube ich sehr wohl. Und ich werde heute mit euch zwei von vielen verschiedenen Formen anschauen, wie wir Menschen zu Jüngern machen können. Natürlich tun wir dies anhand der Bibel und wir starten mit Paulus. Oh nein, jetzt bin ich zu früh. Entschuldigung, Paulus. Paulus spricht in Galater 1, 16 von seinem konkreten persönlichen Auftrag. Und zwar sagt er, als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nicht-jüdischen Völkern zu verkünden. Also, Paulus selbst hatte den Auftrag, zu den nicht-jüdischen Völkern zu gehen und dort zu verkünden. Nicht-jüdisch, ja, das ist in der Schweiz ein bisschen, wir haben nicht so viele Juden. In anderen Übersetzungen heißt es auch, an andere Völker. Und ich würde mal sagen, man könnte das für die Schweiz so auslegen, die Menschen, die Gott noch nicht kennen, die noch keine Begegnung oder keine Beziehung zu ihm hatten. Und so lesen wir, und so hatte Paulus den Auftrag, den Menschen Gott zu verkünden, die ihn noch nicht kennen. Und in Apostelgeschichte 17 lesen wir, wie Paulus in Athen, das ist unter den Griechen, bei den Philosophen in ein Gespräch kommt. Ich glaube sehr wohl, dass man sagen könnte, diese Philosophen, die waren nicht so an unserem Gott interessiert oder vielleicht interessiert, aber kannten ihn noch nicht. Also schauen wir mal, was er dort tat. In Apostelgeschichte 17, Vers 22 steht, da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Menschen seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da stieß ich auf den Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Also, Paulus war in Athen und ging dort durch die Straßen und hat ihre Kultur und ihre Landschaft etwas beobachtet. Er hat bemerkt, dass sie dort einen Altar haben, auf dem stand für den unbekannten Gott. Die Athener, die opferten also einem unbekannten Gott Opfern. Später sagt dann Paulus, nun gerade diesen euch unbekannten Gott verkünde ich euch heute. Er beobachtete, reflektierte und dann verkündete er. Ich habe das versucht, da unten mit Symbolen zu zeichnen. Das Fernglas für er beobachtete und dann er verkündete. Ich glaube, dass dieses Prinzip wir heute anwenden können. Indem wir die Menschen beobachten und sehen, wo haben sie vielleicht so einen unbekannten Gott? Wo kann ich andocken und sagen, hey, und genau dort habe ich dir einen Gott, den ich dir verkünden kann. Wie sieht das ganz konkret aus? Ich persönlich habe mich vor allem mit meiner Generation beschäftigt und habe meine Generation ein bisschen beobachtet. Okay, was ist die Denkensweise? Welche Weltanschauung hat unsere Generation, meine Generation jetzt? Und mir ist sehr schnell aufgefallen, dass die meisten Menschen in meiner Generation nicht wirklich eine positive Weltanschauung haben. Sehr viele gehen dann in diesem Gedankensmuster und enden in tiefen Depressionen. Es ist statistisch gesehen, dass jeder Dritte zwischen, ich glaube es ist 15 und 20, an einer Depression leidet. Und ich fragte mich, woher kommt das? Was ist der Ursprung, dass meine Generation so hoffnungslos ist? Und auch wieder da, Statistiken sagen, dass wiederum von all diesen Depressionen ein Drittel dieser Jugendlichen sagen, ich weiß nicht, weshalb ich lebe. Ich sehe keinen Sinn in diesem Leben. Also habe ich mich gefragt, ist dieser unbekannte Gott in meiner Generation diese Sinnlosigkeit? Weil ich als Jugendleiterin kann euch sagen, wenn ihr die Jungen gewinnen wollt, müsst ihr ihnen nur einen Sinn geben, weshalb sie etwas tun sollen und dann sind sie voll dabei. Also habe ich mich gefragt, okay, ich habe dann mit Nichtchristen über ihren Sinn des Lebens gesprochen und bemerkt, dass Jugendliche dass es ihnen sehr schwer fällt, den Sinn des Lebens zu definieren. Und da komme ich, weil ich sage, hey, kein Wunder kennst du den Sinn des Lebens nicht. Natürlich sage ich es nicht gleich so, natürlich gehe ich da auf diese Person ein. Aber ich glaube, ich habe es selber erlebt, dass in meinem Leben nichts Sinn macht, außer durch Jesus Christus. Ich liebe meine Familie, ich liebe meinen Job. Aber auch dort finde ich nicht wahre Erfüllung. Das ist eine Art und Weise, wie ich bemerkt habe, wie ich mit Nichtchristen aus meiner Generation sehr gut über den Glauben sprechen kann. Jetzt ist meine Frage an dich. Wo suchen Menschen, deine Mitmenschen in deinem persönlichen Umfeld, das betrifft dich ganz persönlich, wo suchen Menschen diesen unbekannten Gott? Und dann die Folgefrage, wie kannst du ihnen diesen Gott verkünden? Und wenn du dann sagst, ja, das Verkünden, das fällt mir so schwer, ich weiß dann nicht, was ich wirklich sagen soll. Gute Nachricht, der Dorfgottesdienst und die Open Heaven Days stehen vor der Tür. Wir machen das extra für diese Menschen. Dann lade diese Person an die Open Heaven Days, an den Dorfgottesdienst ein und komm mit ihnen ins Gespräch. Lasst uns nicht beim Beobachten bleiben. Ich sehe viele Personen, die beobachten und dann den Mut nicht finden zu verkünden. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir Jesus Christus verkünden, denn er ist der einzige wahre Sinn in meinem Leben. Und ich wünsche, dass das jeder Mensch bezeugen kann. Die nächste Person, die wir anschauen, ist Barnabas. Habt ihr gewusst, dass Barnabas eigentlich Josef heißt? Eigentlich sein Name ist Josef. Aber die Menschen, die nennen ihn Barnabas, weil er so ein Ermutiger war. Das bedeutet der Ermutiger. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 9, 26. Als Saulus, also das ist dieser Paulus, von dem wir vorhin gesprochen haben, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Also, Saulus, muss man vielleicht wissen, der war vorher nicht ganz so christlich unterwegs, sondern hatte viel mehr, wollte er die Christen umbringen. Das ist ein anderes großes Fass, aber jedenfalls deshalb hatten die Leute dann Angst vor ihm. Stellt euch mal vor, da ist jemand in der Schweiz und möchte uns alle eigentlich am liebsten umbringen. Und dann kommt er plötzlich jetzt in unsere Gemeinde hinein. Ja, wie würden wir reagieren? Und sagt jetzt, ich bin jetzt auch Christ. Da brauchen wir solche Leute wie den Barnabas. Der Barnabas, der sah etwas in ihm. Der kannte vielleicht auch seine Geschichte. Und er half ihm, einen Weg in die Gemeinschaft zu finden, in die christliche Gemeinschaft hinein. Barnabas half also, Paulus in die Gemeinde zu kommen. Er sah sein Potenzial, nahm ihn zur Seite. Wir sehen dann später auch in der Apostelgeschichte, dass er ihn zur Seite nahm, trainierte und dann schlussendlich konnte Paulus sogar selber seinen Weg gehen und wieder neue Jünger generieren und Und das Spannende ist, Barnabas selbst, diese Person, die kommt kaum in der Bibel vor. Ich glaube dreimal oder so. Aber schaut euch mal das an. Barnabas hat Paulus begleitet. Paulus hat schlussendlich 14 Briefe geschrieben, die wir heute im Neuen Testament lesen können. Paulus dann wieder nahm Lukas zur Seite. Lukas schrieb das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Barnabas selbst nahm Markus wieder zur Seite, von dem wir das Markus-Evangelium haben. Schauen wir uns mal diesen Ermutiger Barnabas an. Er selbst kommt kaum in der Bibel vor, aber er trainierte diese Leute, von denen wir heute in der Bibel lesen. Und weißt du, manchmal trainieren wir Leute und unser Namen ist kaum mehr irgendwo zu finden. Aber das spielt absolut keine Rolle. Und darum geht es bei Multiplikation nicht, welcher das erste Reiskorn war, sondern wie viel wir am Schluss haben. Ich glaube, ein Prinzip, das wir bei Barnabas sehen, ist wieder, er sieht etwas in den Menschen. Er sieht das Gold in den Menschen. Auch wenn die anderen es noch nicht sehen. Und er nimmt sie zur Seite und trainiert sie. Wo trainierst du Menschen fürs Reich Gottes? Vielleicht gerade in unserer Gemeinde, in deiner christlichen Gemeinschaft, in deiner Familie. Ich persönlich liebe an unserer Gemeinde, dass so viele Generationen vertreten sind. Ich liebe das. Wir haben so ein breites Spektrum, nicht nur an Charakteren und Persönlichkeiten, sondern auch an Altersunterschieden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jetzt nimmt es mich wunder, haben wir eine Familie da, wo heute 3 Generationen anwesend sind? Könnt ihr mal die Hand in die Luft haben? Haben wir 3 Generationen? Ja. Haben wir sogar 4 Generationen? Ja, nein, 4 nicht. Aber hey, wir haben mehrere Familien, bei denen schon 3 Generationen hier immer noch diese Gemeinde besuchen. Das ist crazy. Habt ihr gewusst, dass der muslimische Glauben sich vor allem deshalb so wächst, weil es in den Familien sehr stark indoktriniert wird, sage ich jetzt mal ganz platt. Aber und wir haben auch verschiedene Generationen hier und das geht über die Generation weiter. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von unserer Gemeinde, ein statistisches Bild. Ich gehe ein bisschen zur Seite. Das ist jetzt unsere FMG statistisch dargestellt mit Anzahl Besucher. Stimmt bestimmt nicht 100%, aber das ist die Theorie. Oder jedenfalls das, was Church Tools sagt. Jetzt, was fällt uns auf? Wir haben die meisten Gottesdienstbesucher eigentlich unter 20 Jahre alt. Das ist crazy, zwischen 10 und 19 gibt es 90 Personen. Ich kann nicht gut schätzen, ich weiß nicht, wie viele wir da sind heute, aber ich glaube, also natürlich sind auch viele jetzt im Kids-Treff, das ist auch gut. Aber wir haben sehr, sehr viele in der jungen Generation. Aber auch 40- bis 49-Jährige war ich überrascht, wie viel wir haben. Vielleicht die Ekklesia-Generation. Jedenfalls, mir wurde bei dieser Statistik, als ich diese erstellte, zwei Dinge bewusst. Erstens, liebe Familien, ihr seid super wichtig, super wichtig. Hey, ihr trainiert unsere nächste Generation. Seid ihr euch das bewusst? Ich möchte euch ermutigen, uns ermutigen, diese Verantwortung wahrzunehmen und unsere Familie zu trainieren. Zweitens, liebe Gemeinde, ihr seid unglaublich wichtig. Wir haben die Chance, die nächste Generation zu trainieren. Sind wir uns dieser Verantwortung bewusst? Und ich bitte uns, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen. Also das bedeutet, egal ob du Kinder hast, Großkinder hast oder nicht, wir sind eine Gemeinde. Auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht so anfühlt, aber wir sind eine Gemeinde und ich wünsche mir, dass wir einander gegenseitig ermutigen können, wie ein Barnabas. Ich wünsche mir, dass wir einander gegenseitig trainieren können. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle in den Kids-Bereich gehen und dort mitmachen, wenn du es auf dem Herzen hast, unbedingt, wir suchen Leute. Aber es geht auch darum, dass wir die Eltern davon trainieren, dass wir diese unterstützen. Liebe Senioren, ihr seid unglaublich wichtig für uns. Wir brauchen euch. Das Bild soll nicht zeigen, dass wir vor allem die Kinder im Fokus haben, sondern auf eine Art schon. Aber ich wünsche mir auch, dass egal in welcher Generation du dich befindest, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen können und einander gegenseitig ermutigen und trainieren, in Leuten das Gold sehen, das sonst niemand sieht. Vielleicht bist du schon lange hier und niemand sieht Gold in dir. Dann möchte ich dich ermutigen, in welcher Person siehst denn du das Gold? Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsbild, der PowerPoint. Wir hatten vor einer guten Woche am Freitag in Italien eine Taufe von 4 Personen. Ich habe auch unten die Namen, falls ihr sie nicht erkennt. Der Loik, Ian, Dan und Shoshana. Und ich glaube, dass sie 4 ein Zeugnis sind für unsere Gemeinde. Ich meine, der Loik, was für ein treuer Mensch. Ich sage euch, der Typ, der geht ab wie ein Zäpfli. Ich glaube, es gibt keinen es tut mir leid, alle anderen, aber es gibt keinen Treueren im Gen Z als dich. Vielen Dank, dass du dich investierst. Und ich sehe noch viel mehr in dir. Dann haben wir Ian. Er hat mir letzte Woche bewiesen, dass ich ihn gewaltig unterschätzt habe. Hey, dieser Typ, der hat einen Input hingelegt. Ich war so stolz. Wirklich, er hat das so gut gemacht. Und bei ihm habe ich genau gemerkt, wann er sich für Jesus entschieden hat. Weil dann hat er begonnen, Leute einfach mitzunehmen. Er ist ein richtiger Mitreißer. Dann haben wir den Dan. Dan, ich mag dich sehr. Ich habe, als ich in die Gemeinde kam, habe ich mich in diesen Gebetschat hinzugefügt. Das ist, keine Ahnung, von 3 Jahren her. Und da ist der Name Dan oft gefallen. Und ich glaube, du bist ein Zeugnis für unsere ganze Gemeinde. Du bist eine Gebetserhörung. Ich meine, ich habe für dich gebetet, als ich dich noch nicht mal kannte. Er selber sagt von sich, er ist der verlorene Sohn, der wieder zurück in den Armen des Vaters ist. Wow. Ich wünsche mir mehr davon. Und Shoshana von Kennel, mein ganz persönliches Highlight. Weil ich glaube, dass ihr Leben von Gottes Souveränität zeugt. Als ich das Gen Z startete, sagen wir mal so, sie war noch nicht so Fan von Gott wie jetzt. Es war so ein bisschen ein Auf und Ab, aber ich sah Gold in ihr. Ich wusste, Gott hat den Finger auf ihr Leben gelegt. Und egal wie lange es braucht, wir müssen da dranbleiben. Und als wir letzten Freitag oder letzte Woche, wie sie taufen konnte, konnte ich es immer noch nicht ganz fassen, dass sie tatsächlich ihr Leben komplett Jesus hingegeben hat. Wie gesagt, ich glaube, diese 4, die sind alle in unserer Gemeinde groß geworden. Plus, minus, glaube ich. Aber jedenfalls, die sind ein Zeugnis für unsere Gemeinde. Ich wünsche mir mehr davon, mehr. Es gibt noch so viel verlorene Söhne und Töchter in ganz Frutigen und weiter verstreut. Ich weiß, dass viele aus unserer Gemeinde auch ein Teil von ihrem Leben sind und da dran geblieben sind. Vielen Dank. Ich wünsche mir mehr solche Zeugnisse, noch mehr davon. Und gleich eine Challenge an euch 4. Eure Mission geht weiter. Ich freue mich zu sehen, was in eurem Leben noch passiert. Wo zeigt dir Gott das Gold in Menschen? Und wo trainierst du Menschen? In der Gemeinde, in deiner Familie? Ich habe zu Beginn gesagt, den Auftrag haben wir alle. Wir haben alle den Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen. Und wir haben 2 Prinzipien angeschaut. Eines von Paulus, auf dieser Seite, der beobachtete und verkündete. Also wo suchen Menschen, Mitmenschen in deinem Umfeld diesen unbekannten Gott? Und wie kannst du ihnen genau unseren Gott verkünden? Anhand von Barnabas, wo zeigt dir Gott, oder wir haben es auch geschrieben, doch, wo zeigt dir Gott das Gold in Menschen, das vielleicht noch keiner sieht und vielleicht braucht es Jahre? Das kann sein. Aber lass uns dranbleiben. Und wo trainierst du ganz persönlich Menschen im Glauben? Ich weiß, ich bin ein bisschen herausfordernd, das war absichtlich, weil ich mir wünsche, mehr zu sehen. Und ich glaube, dass hier unglaublich viel Potenzial ist und auch in meinem Leben viel mehr Potenzial ist, als ich es gebrauche. Und ich möchte dich ermutigen, besonders wenn ich dich heute getriggert habe oder sonst, wenn du merkst, das fordert mich sehr heraus, besonders dann das Verkünden oder ich sehe vielleicht ganz viel Gold, aber ich getraue mich nicht, diese Menschen anzusprechen oder was auch immer. Wir haben ein Ministry, das gerne für dich betet. Und lasst uns füreinander beten. Hey, wir müssen doch nicht alleine. Wir sind gemeinsam hier in einem Boot. Und ich wünsche mir, dass so viel Potenzial von hier ausgehen kann. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr könnt und mögt. Wir werden dann in eine Worship-Zeit gehen, in welcher ich euch bewusst auch nochmal diese Fragen mitgeben möchte. Wo brauchen Menschen oder wo haben Menschen diesen unbekannten Gott? Und wie verkündest du ihn ihnen? Wo siehst du das Gold in Menschen? Und wie trainierst du sie? Ja, und Vater, ich möchte dir viel, viel mal danken für unsere Gemeinschaft hier. Ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, dem nichts zu klein ist, dem nichts zu groß ist. Und ich danke dir, dass wir mit dir gemeinsam, mit dir an unserer Seite, dir und Menschen dienen können. Und ich bete wirklich, dass du uns offen machst, dass du uns zeigst, wie wir den Menschen das Evangelium verkünden können, wo Menschen dich suchen, eigentlich schon lang suchen. Ich bete dafür, dass du uns unsere geistlichen Augen öffnest und uns zeigst, wo das Gold in Menschen schlummert, das niemand sonst sieht. Ich bete, dass in unserer Gemeinde hier im Zentrum Riebrück ganz viele Barnabas sein können, die Menschen ermutigen, die Menschen zur Seite nehmen, die andere vielleicht verstoßen wollen oder die niemand sonst sieht. Ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die bekannt dafür ist, dass wir Menschen trainieren und aussenden. Und dafür brauchen wir so fest deine Hilfe. Danke, dass du uns nie im Stich lässt. Und ich bete auch, dass wir mutig sein dürfen und dass wir das Gebet in Anspruch nehmen können voneinander. Ich bitte, dass wir mehr gemeinsam unterwegs sein können, als Einheit, als deine Gemeinde. Amen.